Hallo, draußen an den Endgeräten, liebe Hörer, hier ist der Thomas. Wir kommen jetzt mal zu einem etwas Hardware-näheren Thema und müssen gleich mal sehen, wer hier noch am Mikrofon ist. Das ist der Sven.
Hallo.
Der Sven ist die 2, habe ich jetzt gesehen. Und der Peter.
Hallo.
Ah, der ist die 1, da können wir den hier zumachen. Ne? So, wunderbar. Und es geht hier um Coreboot. Der Heinz ist so lieb und guckt da wieder im Chat mal ab und zu rein. Ne? Und wenn ihr Fragen habt, bitte stellen. Ich achte jetzt auch auf den Heinz, wenn er mir was hier hochhebt, dass ich dann sehe, welche Fragen ihr da draußen gestellt habt. Okay, Coreboot, müssen wir erstmal kurz auf eingehen. Nicht alle kennen das, aber die meisten, glaube ich, haben schon von gehört. Was ist das? Der Peter wollte mal ein bisschen was zur Geschichte sagen. Wie ist das entstanden? Wann und wer? Warum?
Coreboot ist ein Open-Source-BIOS-Ersatz. Geschichte, ja, also das Projekt hat in 1999 angefangen in Los Alamos National Laboratories in den USA, wo die ein PC-Cluster bauen wollte. Aha. Die haben dann ein paar tausend Servers gekauft und die wollten unbedingt nicht, dass die Fehlermeldung Keyboard Error, press F1 to continue auf den 1000 Servern. Das heißt, die haben sein eigenes Firmware entwickelt.
Aha.
Und so hat es angefangen. Die Idee war, dass man so schnell wie möglich Linux, das war das Betriebssystem, so schnell wie möglich Linux statt BIOS starten kann. Deswegen hieß auch vorher das Projekt Linux BIOS. Aber mittlerweile passt Linux nicht wirklich in den Flashchips rein.
Wie groß ist so ein Flashchip insgesamt, die größte, die man so kennt?
Die größte heutzutage sind 64 Megabit, das heißt 8 Megabyte. Das ist okay für Linux, das passt schon gut. Aber derzeit war es eher so 256 Kilobyte. Mhm.
Die kenne ich auch noch selber, die haben wir selber noch reichlich geflasht.
Ja, genau. Und dort ist es schwierig, ein Linux reinzupacken.
Glaube ich auch, ja. Mhm.
Die Idee war, dass die Flashchips größer, schnell größer werden sollen, aber das ging nicht so schnell wie geplant oder wie erwartet. Deswegen haben Benutzer viele andere Software als Linux benutzt. So haben wir heute das Konzept von Payloads in Coreboot.
Okay, was bedeutet das Konzept?
Ja, ein Standard-BIOS macht eigentlich zwei verschiedene Sachen. Zuerst Hardware-Initialisierung und danach Betriebssystemstart. Also lest Master Boot Record von der Festplatte und ja, dann geht es.
Und Hardware-Initialisierung, wie kann man sich das vorstellen? Also der fragt alle externen Controller ab, ob da Spannung anliegt, ob ein Signal kommt oder wie läuft das?
Spannung muss eigentlich schon sein. Davon geht man aus schon. Aber Speichercontroller zum Beispiel, also zwischen CPU und Speicher, muss man die Kommunikation einrichten ordentlich. Das wird immer komplexer auch. Am Anfang war das fast so ein Registerbit ansetzen und dann war es fertig. Heutzutage muss man so in 15, 20 Schritten durchgehen, also ein Stück Programm ausführen.
Was für Fragen werden da an den Speicher gestellt? Was kann der alles schon beantworten?
Nicht so viel antworten, aber man muss die Kommunikation, wie gesagt, einrichten. Man muss ein bisschen Tuning machen, um die Signale die richtige Geschwindigkeit haben und die richtige Stärke auch. Also die müssen korrekt in der Platine getrieben werden.
Okay, also wenn, es gleicht dann vielleicht so Hardware-Ungleichheiten aus, ja? Wenn
genau,
also, wenn
genau
irgendwie so zu viel Kapazitäten auf den Leitungen genau sind, dann werden die Signale verschliffen.
Ja.
Das heißt also, ich muss langsamer fahren, damit ich die Signale noch hundertprozentig erkennen kann. Und die tunen richtig dann sozusagen die Geschwindigkeit.
Ja, während Bootzeit.
Also während der Bootzeit?
Ja.
Und sagen, okay, ich kann dich mit dir und der Geschwindigkeit ansprechen.
Mhm.
Okay.
Richtig.
Und was noch? Also die Tastatur und Bildschirm muss ja irgendwie die Grafikkarte angesprochen werden, oder?
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt?
Nicht unbedingt, nein. Cobot kann Tastatur initialisieren, ohne Problem. Das dauert nur, weil die
Tastaturen sind unheimlich langsam.
Die sind ziemlich langsam, ja. Grafikkarte kann Cobot versuchen, aber meistens braucht man dafür das Option ROM, das VGA Option ROM. Und Option ROM ist ein BIOS-Konzept. Das heißt, dass das Option ROM braucht wirklich eine BIOS-Umgebung, um ordentlich zu funktionieren. Cobot versucht sehr die einfachste BIOS-Funktion zu bieten, aber oft ist das nicht genug. Also Cobot ist kein BIOS.
Okay.
Das muss man sagen. Wie gesagt, Standard-BIOS macht Hardware-Initialisierung und danach Betriebssystem-Start. Cobot macht nur Hardware-Initialisierung.
Aha.
Danach folgt ein separates Programm, das Payload. Und das Payload kann alles möglich sein. Das muss nicht unbedingt... Ja, das kann alle möglichen Programme sein. Cobot und das Payload, die werden zusammen ins Bootflash gespeichert.
Okay, und das Payload kann dann zum Beispiel so ein Master-Boot-Record ansprechen?
Genau,
unter
genau
anderem.
Mhm. Und so ein Payload gibt es auch, heißt C-BIOS.
Mhm.
Und das ist eine Open-Source-BIOS-Implementation, ziemlich komplett, im Gegensatz zu Cobot selbst. Und Cobot will auch kein BIOS sein, deswegen gibt es nicht so viele BIOS-Funktionen in Cobot.
Okay, und dann wird, nachdem Cobot beendet wurde, dieses C-BIOS über zum Payload Beispiel angesprochen, beispielsweise.
Ja.
Aber dann würde ja dort, wenn es ein komplettes BIOS ist, nochmal die ganze Hardware abgefragt werden oder springen die dann in einer späteren Phase?
C-BIOS weiß, dass das ist nicht nötig.
Das ist nicht nötig, okay.
Genau. C-BIOS wird auch jetzt mit QEMU und auch gleich für oder in Xen benutzt, als BIOS-Umgebung dort.
Mhm. Ja. Und da werden auch die BIOS-Routinen gleich mit benutzt. Also die kann man direkt ansprechen, genau wie auch das normale BIOS halt Routinen hat, die von der Software an oder vom Betriebssystem angesprochen werden können.
Mhm.
In-Out-Vorgänge und so weiter.
Ja, genau.
Ganz normal.
Alle die Interrupt-Services und Datenstrukturen,
Die ganzen Controller können darüber angesprochen werden, serieller Controller und so weiter.
Ja, mit alle die Interrupts.
Die Bridges und
Interrupt-Services, genau. Aber es gibt auch viele andere Payloads.
Mhm.
Es gibt Bootloaders, verschiedene Bootloaders, die also direkt aus dem Bootflash startet werden.
Ja.
Und die können dann ein Betriebssystem starten von zum Beispiel Festplatte oder USB-Stick oder über Netzwerk, heißt GPXE. Also das Projekt GPXE hieß vorher Etherboot und wird auch außer von Cobot benutzt, schon selbstständig. Wir haben ein C-Bibliothek libpayload entwickelt, womit man sehr einfach eigene Payloads auch schreiben kann. Wenn man zum Beispiel für Embedded einfache Applikationen haben, die kein Betriebssystem wirklich brauchen, dann kann man die einfach mit libpayload kompilieren und linken. Und dann ist das Programm fertig als Payload und kann von Cobot direkt aus dem Bootflash gestartet werden.
Also zum Beispiel, wenn man einen Embedded-Rechner hat und hat ein Programm, was man meinetwegen in Maschinensprache da irgendwie...
Oder C.
Oder in C hat, sehr maschinennah halt programmiert hat und spricht alle Geräte, die man da reingebaut hat in diese Embedded-Umgebung direkt an.
Genau.
Dann
muss man kein Betriebssystem.
Dann brauche ich kein, weil ich mache alles selber.
Genau. Kann man.
Wozu fucking Betriebssystem? Ja, ich bin auch so kein Freund davon, aber...
naja, das ist so sehr embedded, aber
ja gut, aber ich
Möglichkeit gibt es schon.
Ja, das ist was für die Löter und Bastler, die also gerne mal was bauen, was dann wirklich aus ihrer eigenen Fabrikation stammt, ja, und nicht nur ein Zusammengepatche mehrerer Bausteine, die man irgendwo kriegt. Das ist dann auch wirklich, ja, selbstständig. Also,
ich komme spannend.
Sehr spannend. Ich komme aus der Ecke. Ich habe also meinen Rechner selbst konzipiert, habe den dann aus einzelnen Bauteilen zusammengebaut und habe das Betriebssystem, wenn man es so mal nennen will, ja, selbst geschrieben dafür. Ja. Hatte auch einen Tastaturtreiber. Die Tastatur war völlig blöd. Es war eine Matrix. Also ich musste jede Taste einzeln ansteuern. Und ebenso der LCD-Bildschirm, den ich damals hatte, war einfach nur eine Matrix, XY, musste ich jeden Buchstaben erstmal generieren. Gab auch nur eine Schrifttype, die ich meine. Fertig.
Ja. Okay. Das Originalidee oder die
spannend.
Originalidee, ja, macht Spaß. Die Originalidee mit Linux, also den Linux-Kern, dem Linux-Kern im Bootfleisch gibt es noch auch. Man kann also seinen Linux-Kern als Payload.
Ah ja, also reiner Kern.
Reine Kern und auch in InitRAMFS, wenn man Lust hat. Und das Flash-Chip groß genug ist natürlich.
Ja, klar. Okay, also das war's, also die Geschichte erstmal und was man damit machen kann. Motivation ist klar, man wollte halt schnell und ohne Fehler booten.
Damals. Und mit Open Software sehr gerne.
Und mit Open Software.
Offene,
ja. Genau, man will eigentlich alles kontrollieren, was da passiert, logischerweise. Die Hardware ist nun nicht so kompliziert, als dass man, also sie ist schon sehr kompliziert, aber als dass man das anderen Leuten überlassen muss, wie benutze ich die Hardware. Ne? Also ist doch ist gut, wenn man weiß, dass man, was da passiert.
Ja, richtig. Und wir haben im Projekt sehr viel gelernt oder neu gelernt oder viel gelernt vielleicht über PCs.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, da lernt man viel.
Die Entwicklung ist schon seit 30 Jahren her. Am Anfang war es ganz einfach. Ein CPU, ein Kassettlaufwerk, ein Speicher, alles auf, einen Tastaturcontroller gab es auch. Und alles zusammen auf einem Bus.
Ja.
Heute sieht es ein bisschen anders aus.
Genau, wir haben schon ein paar Busstrukturen da drin in so einem Rechner. Und da kann einiges ausfallen und einiges mit den Zeiten durcheinander kommen.
Die sind dynamisch, genau, Plug and Play. Und die sind auch sehr schnell und die sind unterschiedlich. Man muss, es gibt ja Brücken dann zwischen ihr Bustyp und die müssen alle ordentlich aufgesetzt sein. Und
aber um sowas zu machen, muss man ja auch, wie du schon sagst, viel wissen, wie so ein Computer funktioniert. Wo habt ihr diese Informationen herbekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Intel oder AMD euch da unterstützt und alle Unterlagen da bereitwillig an euch herausgibt, wie deren Geräte funktionieren.
Intel nicht, aber AMD doch.
AMD doch?
Ja.
Aha. Also da habt ihr klare, einfache Unterlagen, wo man sagt, ich lese,
naja,
aha, der Pin nicht, ist das, der Pin ist das, da geht das rein, da geht das rein.
Jo, doch.
Und also intern passiert dann, bei, wenn ich dort mit Hexa so und so ansteuere, passiert jenes und dann da passiert das.
Registerspezifikationen von 600 Seiten sind nicht unüblich.
Pro Chip,
ja, genau.
Also da kommen mehrere tausend Seiten dazu zusammen, die man lesen muss, um das zu initialisieren. Das ist sehr unterschiedlich je nach Hersteller. Also AMD zum Beispiel ist sehr aktiv bei uns. Die contributen schon recht lange Code, haben jetzt auch kürzlich bekannt gegeben, dass sie Coreboot für ihre ganz aktuelle Hardware unterstützen wollen zukünftig. Und bei anderen Herstellern ist das schwierig. Also Intel gibt teilweise Dokumente raus, allerdings im Allgemeinen nicht alles, was man benötigt, um Support für ein bestimmtes Motherboard zu implementieren. Und das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, da Dokumente zu bekommen. Also im Allgemeinen schafft man das nur, wenn man eine Firma ist und mehr als ein Jahr Zeit investiert, um an die Dokumente zu kommen. Also da ist man im Allgemeinen schneller, man versucht das selber rauszufinden.
Aha, also ihr, wie macht ihr das? Ihr versucht, ihr schickt da irgendwelche Codes rein und dann analysiert ihr, was da wieder rauskommt?
Ist,
oder wie macht ihr das?
Ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Also Trial and Error ist ein recht praktikables Verfahren, also einfach mal was hinschicken und gucken, was dann passiert. Also ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres für die ThinkPads Coreboot Support eingebaut und da hat man das Problem, dass man zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung vom TFT einschalten will, weil sonst sieht man nichts. natürlich nirgendwo dokumentiert, wie das geht. Und dann nimmt man sich halt ein Linux drauf und schreibt einfach mal in den Chip, der das kontrolliert, einfach mal ein paar Werte rein.
Das weiß man aber schon. Den Chip kennt man und wie man ihn anspricht.
Ja, das muss man auch rausfinden.
Aha.
Also das ist die erste Hürde, das rauszufinden. Und dann gibt es Möglichkeiten, halt auf dem Bussystem mitzulesen. Und dann kann man halt mal gucken, was denn da lang geht, wenn zum Beispiel das Netzteil dran steckt oder wenn es nicht dran steckt oder wenn das Display aus ist und wenn es an ist, vergleicht die Bytes, die man da liest und nimmt sich dann halt ein Linux-System und schickt genau diese Sequenzen dahin und guckt dann mal, was passiert. Also es führt dann halt recht oft zu dazu, dass man irgendwas hinschickt, das System crasht, bootet man neu, versucht das nächste, also es ist halt relativ zeitaufwendig.
Okay, aber es ist auch ein gewisser Testaufbau notwendig, kann ich mir vorstellen, wenn ihr den Bus mitlesen wollt. Wie macht ihr das? So wie wir früher einen Clip auf dem Bus, auf die einzelnen Pins vom Bus irgendwo an einem Schaltkreis, an einem Speicher und dann?
Anlöten und da gibt es so Logicalizer, der heißt das.
Genau, und dann habt ihr einen Logikanalysator dran und der zeichnet mit auf, was da auf dem Bus läuft und ihr müsst dann diese, also jedes Byte einzeln zusammensetzen, was für ein Befehl da
gerade
kommt.
Genau, da muss man halt überlegen, was dieser Datenstrom, der da gerade lang geht, was da was bedeuten könnte.
Also ihr müsst wissen, wo fängt es an?
Genau.
Also wann ist jetzt die Initialisierung?
Ja.
Und dann fangt ihr an, das 8-Bit, nächsten 8-Bit ist immer ein Byte.
Und also der Vorteil ist, dass die Bussysteme, über die Chips miteinander kommunizieren, der größte Teil zumindest genormt ist. Das heißt, man weiß zumindest erstmal, wie der Bus funktioniert. Man hat natürlich das Problem, dass man nicht weiß, wie die Busteilnehmer funktionieren. Und das muss man dann halt rausfinden.
Okay, die Busse ist klar, da gibt es also Beschreibungen, was da für ein Protokoll drauf läuft auf dem Bus.
Ja.
Und dann da findet man aus der Struktur auch im Logikanalysator wahrscheinlich relativ einfach heraus, wo ist meinetwegen Initialisierungsbyte oder sowas, wo fängt es an, das Ganze? Oder was schicken die? Die schicken ja bestimmte Kommunikationsbytes hin und her.
Ja, das ist halt im Allgemeinen, dass so ein Chip mehrere Register hat, wo man halt Einstellungen vornehmen kann und dann schickt man halt erst das Byte, in welches Register man auswählen möchte und dann hinterher schickt man den Wert, den man in das Register reinschreiben will und das lässt sich natürlich recht gut mitlesen.
Okay, das läuft also genau noch wie vor 20 Jahren, ist ja nichts anderes. Ja. Ich muss das Register ansprechen und dann sagen, was wir das haben.
Ja, genau. Ja,
okay. Es gibt nur sehr viele Register jetzt.
Ja, okay. Es gibt viele Register.
Ja,
Nicht nur ein Arbeitsregister. Und wie gibt es denn auch, aber Arbeitsregister gibt es doch beim Ein-Core-Rechner immer nur eins.
Ein Registersatz.
Ein Registersatz. Oh, ja. Aber
X86 hat so 7 Grundregistern.
Ja.
EAX, EBX, ECX, EDX, EDI, ESI, EWP.
Okay, aber so, wenn ich 4 Cores habe, habe ich...
Wobei das ja nicht die Register sind, die initialisiert werden müssen, sondern das sind ja eher, also das sind ja die Prozessorregister, die man zum Arbeiten braucht. Die Register, wo wir am meisten mit zu tun haben, sind ja die Register von dem Chipsatz, wo halt so Konfigurationswerte drinstehen, wie zum Beispiel, mit wie viel Megahertz möchte der DRAM getaktet werden, wie viel Delay braucht er, bis er eine Antwort bekommt.
Ja.
Die müssen halt alle initialisiert werden. Beim IBM PC 1980 war das halt eingeschaltet und da war der DRAM fertig. Da brauchte man eigentlich nichts großartig tun. Also musste man einige wenige Register setzen. Heutzutage sind das je nach Chipset so zwischen 10 und 100 Register, die man da programmieren muss. Also, und das gibt dann natürlich eine riesen Auswahl an Möglichkeiten, was man da reinprogrammieren kann.
Ja klar, früher hat man in die Kiste gegriffen und hat gesagt, okay, der läuft mit so und so viel Megahertz, der Prozessor, da muss ich auch den RAM nehmen, der mit so und so viel Megahertz läuft. Fertig. Und dann war das Register sozusagen die Kiste, aus der ich das genommen habe.
Ja.
Alles klar. Und heute ist es ja egal, manche Leute sind ja auch so verrückt und setzen dann irgendwie in die RAM-Slots, ich stelle jetzt mal den da rein, der passt da rein, zack, zack, zack. Und dann soll der PC schon sehen, wie er damit klarkommt.
Ja. Da muss man dann halt, haben zum Beispiel die RAM-Module, haben dafür ja Speicher drauf, wo drin steht, ich kann den und den Takt, ich habe die Verzögerung und das muss man dann halt auslesen, das Timing berechnen und dann halt wieder in die Register reinschreiben und das ist natürlich deutlich mehr Aufwand.
Dann wundert sich so kleine PC-Buster, warum es nicht funktioniert, wenn sie dann den und den da reinstecken und sagen, na wieso, ist doch alles DDR2-RAM oder DDR3-RAM, passt doch, muss da reinpassen.
Das ist der Vorteil, wenn man an Corbu dann mitarbeitet, dass man genau sowas dann genau weiß, warum es nicht funktioniert oder lernt.
Okay, also das ist so der erste Trick. Ihr habt also schöne Logikanalysatoren. Bis welche Geschwindigkeit analysieren die bei euch? Was habt ihr da für Geräte?
Das ist sehr unterschiedlich. Also der ich habe, der geht bis 8 Gigahertz. Der ist aber auch sehr teuer. Also das ist nicht das, was man so zu Hause stehen hat.
Das kann ich mir vorstellen.
Braucht man dafür aber eigentlich auch nicht. Es gibt deutlich billigere, die liegen so bei $100 und die können dann so meistens bis 100 Megahertz.
Ja.
So in die Größenordnung, was dafür eigentlich meistens ausreicht.
Also ihr fahrt dann den PC auch langsam? Ich takte den langsam, nee, oder die Busse laufen eh nur mit 100 MHz?
Die laufen, also die Taktfrequenzen für die Bussysteme sind im Allgemeinen ja eh entweder fest vorgegeben oder bei DRAM in bestimmten Grenzen. Also man ist da meistens schon, man hat da meistens schon vorgegebene Werte. Also man kann jetzt nicht irgendwie im PC langsamer takten, um damit zu lesen. Mhm. Also könnte man wahrscheinlich machen, aber ich habe es bisher nie gemacht. Also.
Na, mit dem 8 GHz Analysator, da natürlich ist man fein raus. Ne?
Ja.
Also ich habe mich damit mal beschäftigt, das ist nicht so einfach, so ein Analysator. Dass die so billig sind, ist wirklich ein trauriges Spiel, muss ich sagen. Was da für Arbeit drin steckt, so ein Gerät zu entwickeln.
Wobei der, den ich habe, der ist nicht billig. Also wenn man den neu kaufen würde beim Hersteller, dann bezahlt man da eine 5-6-stellige Dollarsumme. Also okay. Das zählt nicht zu den billigen Geräten. Es war nur Zufall, dass ich den mal bekommen habe und ich bin auch sehr dankbar drüber und benutze ihn natürlich. Aber
kann ich mir gut vorstellen. Und der hat auch eine lange Aufzeichnungsdauer, ja, dass er alles
der
mitliest.
Kann, der kann pro Kanal 32 Megabyte aufzeichnen, also sehr lang. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass man sowas unbedingt bräuchte. Also es geht auch ohne. Okay. Wenn man es hat, benutzt man es natürlich.
Logisch. Also.
Es gibt schon jetzt ziemlich viele einfache FPGA-Entwicklungskits, die also schon von 40 oder 50 US-Dollar verfügbar sind. Und damit kann man schon auch auf jeden Fall LPC und PCI einfach anschließen und VHDL-Code ins FPGA schreiben und dann kann man auch die Busse abhören ohne teure Geräte. Also.
Okay.
Also reichen auch einfacher als LPC zum Beispiel, das Beispiel, der läuft mit 33 MHz. Also
ja.
Das kann man mit recht einfacher Hardware heutzutage mit lauschen.
Okay, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Der Aufbau muss auch sauber sein. Also wenn man da nur mit solch großen Kontakten da rangeht, man macht sich schnell was kaputt, indem man da Kursschlüsse auch herstellt oder sowas. Oder auch natürlich Daten verschleift. Ne? Wenn ich da riesen dicke Kabel ranmache, dann haben die unheimlich viel Kapazität und wundert mich, wenn ich nichts mehr messe.
Man sollte den Logic Analyzer wahrscheinlich nicht über 5 Meter Kabel anschließen.
Nee, das zum Beispiel, ja. Und die Kabel sollten auch, denke ich mal, vielleicht gut geschirmt sein, gute Qualität haben und so weiter. Weil es sind ja doch einige Geschwindigkeiten, die Signale sind nicht sehr lang. Ja. Und dann wundert man sich, wenn man hinten nichts lesen kann. Obwohl der Analysator das natürlich sehr gut könnte. Mhm. Also da ist schon was so, denke ich, auch beim Aufbau. Es ist was für Bastler, die müssen aber auch genau sein und strukturiert da an die Sache rangehen, kann ich mir vorstellen, ehe man da was rausfindet. Und verzweifelt man da nicht irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn man sagt, jetzt habe ich 100 mal versucht und immer noch kein Ergebnis? Oder wie ist so die Erfolgsquote?
Ja, also man ist öfters mal an dem Punkt, wo man denkt, jetzt hat das Ganze überhaupt Sinn und wird man es jemals schaffen, das rauszufinden. Aber die Erfolgserlebnisse, wenn man es dann schafft, die entschädigen da eigentlich schon ganz gut. Also ich habe da bisher eigentlich keine Motivationsprobleme gehabt.
Okay, wie groß ist so das Team bei euch, Corboot? Wie viel arbeiten da mit?
Ich würde sagen 15 bis 20, die regelmäßig.
Ja.
Damit etwas machen und Contributions senden.
Mhm.
Vielleicht 100 bis 150, die irgendwann etwas
gemacht haben. Oder?
Ja.
Und habt ihr einen Überblick, wie oft das draußen eingesetzt wird und wo vor allen Dingen? Habt ihr so ein bisschen Rückmeldung von Leuten, die sagen, ah, wir setzen es zwar ein, aber man könnte noch das oder das?
Leider nicht viel.
Leider nicht viel. Habt ihr denn die Vermutung, dass es überhaupt eingesetzt wird? Oder?
Ja, also das definitiv. Schon. Also ich habe zumindest hier auf Linux-Tag schon einige Leute getroffen, die sagen, sie haben es im Einsatz. Aber die meisten sind natürlich sehr interessiert, aber das Problem ist, beim BIOS-Austauschen ist natürlich nicht so einfach, wie mal irgendein Programm installieren. Und deshalb sind es natürlich weniger Anwender als bei anderen Software.
Okay, man greift natürlich in das Gerät ein und wenn das Gerät noch Garantie hat, dann ist natürlich hin. Aber ich denke mal, die meisten, die sowas machen, machen das nicht auf Geräten, die noch eine Garantie haben, oder? Das sind meistens ältere Geräte, oder?
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt.
Nein. Also und insbesondere jetzt mit AMD, diese AMD-Einsatz sind schon ein paar Mainboards, die noch neu, also die gerade neu sind, sehr gut unterstützt von Corboot. Und ja, das heißt eigentlich kann man auch ganz neue Boards.
Ja, also Peter hat zum Beispiel ein Motherboard mit hier am Stand auf Linux-Tag. Das ist ein AMD Fusion Board. Das hast du, glaube ich, einen Tag davor gekauft. Oder wie alt ist das?
Ich habe es hier auf Linux-Tag aufgepackt.
Ja,
zum ersten Mal. Also und das läuft auch jetzt mit Corboot?
Ja, genau.
Habt ihr hier noch geflasht oder was?
Ja, genau.
Okay.
Ihr habt also, wenn jemand kommt und sagt, flasht mir mal meinen Laptop, würdet ihr das jetzt hier auf?
Das schaffen wir hier.
Okay, also Leute, kommt vorbei.
Ja, also falls
jetzt wollen wir nochmal sagen, welche Vorteile bringt es denn nun wirklich, wenn man so ein Coreboot bei sich drauf hat, auf dem Laptop meinetwegen? Jetzt mal ganz dumm gefragt.
Ja, es bootet viel schneller. Also ich habe es auf dem ThinkPad X60 und T60 und es bootet dort in circa einer halben Sekunde im Vergleich zu 10 Sekunden, was das originale BIOS braucht. Man kann sich zum Beispiel im Bootloader direkt ins BIOS reinschreiben, also in Flash besser gesagt, als Payload. Was ich vorhabe, ist zum Beispiel bei Laptops, möchte man ja im Allgemeinen seine Festplatte verschlüsseln, damit wenn man den Laptop mal verliert, nicht jeder sofort alle Daten hat. Das funktioniert im Moment nur, indem man eine extra Partition hat, wo man ein Mini-Linux drauf hat, davon bootet und dann die verschlüsselte Partition verwendet. Und mein Plan ist jetzt zum Beispiel auf dem X60 und T60 die Verschlüsselung direkt mit ins Coreboot zu übernehmen, in RAM-Disk. Und dann bräuchte man halt zum Beispiel die extra Partition nicht mehr. Anderer Vorteil ist natürlich, dass man zum Beispiel auch Hardware-Restriktionen von Herstellern damit effektiv umgehen kann. Zum Beispiel bei dem ThinkPad, das ich habe, das T60, da kann man kein höher auflösendes Display reinbauen, beziehungsweise keine andere WLAN-Karte, weil IBM das zum Beispiel verhindert.
Und im BIOS verhindern.
Ja, ist. Genau. Mhm. Und das kann man mit Coreboot natürlich, kann man dann auch die Hardware reinstecken, die man möchte.
Okay, also Display auswechseln
ist natürlich auch nicht das, was jeder will,
aber macht nicht jeder.
Das ist halt ein Vorteil davon.
Ja, okay. Aber WLAN-Karte schon.
WLAN-Karte kann man eigentlich relativ einfach raushauen. Ja. Ja. Und dann, wenn man ein älteres ThinkPad hat zum Beispiel und sagt, das hat nur eine 10 Megabit, ich will mal eine schnellere reinbauen, dann würde das gehen.
Ja.
Okay. Hat man denn, außer dass der, also das ist ja schon eine Menge Vorteile, die man haben könnte, wenn man es denn bräuchte.
Ist aber natürlich auch Open Source.
Open Source, logisch, ja.
Genau, das heißt, man kann sich auch eigene Sachen einbauen, wenn man jetzt eigene Ideen hat, was man gerne da drin hätte im Coreboot. Dann
Man kann auch die Code reviewen, eine Audit dafür machen, um sicher zu sein, dass mein Computer ausführt nicht wirklich etwas anderes, als was ich will.
Ja, ach so.
Das ist manchmal wichtig.
Bei dem BIOS, das man original auf dem Laptop zum Beispiel hat, weiß man ja nie, was das BIOS jetzt alles genau macht. Den Vorteil hat man natürlich bei Coreboot. Man kann den Source Code lesen, man kann nachschauen und man weiß genau, was gemacht wird.
Eben, das finde ich also gerade
aus Sicherheitsperspektive natürlich auch sehr interessant.
Ja, viele sagen, okay, ich mache mir meinen Linux drauf, ich weiß dann genau, was da passiert und so. Aber was das Gerät unten drinne noch macht, das...
Es gibt etwas Besonders genau dafür, heißt System Management Mode. Oder dafür darum.
Das ist im BIOS, im Original BIOS gibt es diesen
CPU.
Im CPU, ja. System Management Mode.
Seit 386
80er.
Mobil CPU, also SL, die SL-Variante, gibt es dieses System Management Mode und in alle späteren CPUs auch. System Management Mode wird aus zwei Gründen aktiviert. Entweder von einem Signal oder man kann eine Liste mit ein Filter eigentlich einbauen oder aufsetzen, wobei wenn Software, also das Betriebssystem oder Applikationen eine bestimmte IO-Adresse zugreifen, dann wird System Management Mode auch aktiviert.
Mhm.
Als System Management Mode wird aktiviert, dann hält die Zeit im Betriebssystem. Also das Betriebssystem kann überhaupt nichts
okay. Davon es ist so, als wenn der Rechner nicht gestartet wäre in dem Moment. Der steht einfach an dem Punkt.
So fest. Wie als wenn er stehen bleibt, das Betriebssystem.
Wie lange ist dieses Stehenbleiben ungefähr?
Bis das System Management Mode Firmware durch ist.
Und was macht es in der Zeit?
Ja, gute Frage. Ja. Beim kommerziellen BIOS-Herstellen weiß man ja das nicht.
Ach so.
Also was zum Beispiel sehr gerne im System-Management-Mode gemacht wird, ist gerade bei Laptops zum Beispiel Power-Management. Dafür ist, glaube ich, mit einer der Hauptgründe, warum es eingeführt wurde, dass man halt ein Power-Management machen kann, ohne dass das Betriebssystem davon was weiß, weil das Betriebssystem kriegt halt von dem System-Management-Mode eigentlich nichts mit.
Das
läuft komplett parallel.
In der Zeit 386 Mobile gab es kein Power Management Features in Betriebssysteme.
Aha.
Und wenn man das Gehäuse zumacht, dann sollte das System einfach irgendwie pausen oder so in Hibernate gehen. Und das Betriebssystem konnte dafür nichts machen. DOS hatte keinen Power Management Support. Nee. Das müsste also alles irgendwie anders passieren.
Okay.
Das heißt, und man System Management Mode. Und das lebt noch.
Und es ist noch drin und es keiner weiß warum.
Es wird schon für Hardware-Bugs auch benutzt, weil, wie gesagt, man kann System Management Mode aktivieren,
ja?
wann das Betriebssystem einen bestimmten Hardware-Zugriff versucht.
Ach so, okay. Also
es wird schon noch verwendet für durchaus auch sinnvolle Zwecke, zum Beispiel, wie gesagt, bei den ThinkPads für das gesamte Power-Management. Wenn man das ThinkPad zum Beispiel auf eine Dockingstation stellt,
ja?
dann wird zum Beispiel der System Management Mode aufgerufen, weil der dann die ganze Hardware in der Dockingstation initialisiert, weil das Betriebssystem weiß ja nicht, wie die Dockingstation funktioniert. Und deshalb macht man solche Sachen dann im System-Management-Mode.
Okay, also unter anderem. Und das wird dann es wird initialisiert, ob was alles da funktioniert und dran ist. Und
ja,
das wird,
die Hardware, die halt.
Und der System-Management-Mode kommuniziert dann hinterher mit dem Betriebssystem oder nicht?
Es gibt noch dazwischen ein Layer, das Betriebssystem kommuniziert im Allgemeinen mit ACPI. Schnittstelle. Und ACPI kommuniziert System Management Mode.
Okay.
Über den Umweg.
Da werden also auch Daten austauschbar.
Ja.
Okay. Und im normalen, also es ist im normalen Betrieb die Sache. Ihr habt den System Management Mode dann abschaltbar gestaltet oder
man kann es auswählen.
Man kann es auswählen.
Ja, also es gibt beim Coreboot, zum Beispiel bei den ThinkPads, gibt es noch einige wenige Sachen, die über System Management Mode trotzdem gemacht werden.
Die ihr machen müsst.
Ja, genau. Wir versuchen System Management Mode so wenig wie möglich benutzen. Mhm. Aber manche Plattformen brauchen es wirklich unbedingt und dann müssen wir natürlich.
Ja, beziehungsweise gibt es halt auch bestimmte Ereignisse, die man nur über den System Management Mode empfangen kann, weil das halt der Hardwarehersteller so vorgegeben hat.
Ich meine, okay.
Da kann man auch nichts dran ändern.
Da kann man nichts dran ändern, nein. Dann steht der Rechner und man hat dann, also gerade für Audio oder gerade Film, wenn ich Filme aufnehme, habe ich ja das Problem, ich habe Aussetzer. Gut, wie lang sind denn diese Aussetzer? Habt ihr so mal
berechnet? Das hängt von dem jeweiligen BIOS ab, also das kann von wenigen Mikrosekunden bis einige Millisekunden, bis theoretisch Sekunden gehen, also hängt von der Implementierung ab.
So lang?
Ja, also theoretisch kann man das unbegrenzt warten lassen, das Betriebssystem.
Gut, aber dann hätte ich natürlich, wenn ich da mehrere Millisekunden schon Pause habe, dann ist ja beim Film schon eine ganze Menge passiert.
Ja.
Und beim Ton auch, also 10 Millisekunden weg, höre ich dann doch schon.
Mhm.
Okay.
Ein Beispiel auch, wo System Management Mode benutzt wird, ist in dem Standard BIOS, wo man eine USB-Tastatur zum Beispiel in Bootloader, also Lilo oder Grub, benutzen kann. Dann wird System Management Mode aktiviert oder benutzt, um ein PS2 Keyboard zu emulieren.
Mhm.
Und im System Management Mode und im BIOS läuft ein USB-Treiber, was mit dem Keyboard kommunizieren kann, aber sieht für die Software genau wie ein PS2 Keyboard aus.
Ach so. Okay.
Weil Grub und so weiter, Grub 2 hat vielleicht schon, aber Grub 1 und Lilo und die meisten Bootloaders, die haben keinen USB-Stack drin.
Klar, und dann kann ich natürlich noch keine Tastatur bedienen in dem Moment.
Ja.
Okay, das kann man dann mit eurem Coreboot machen?
Das kann man auch. Gute Frage. Ich bin auf C-BIOS, das liegt alles in C-BIOS, das Payload C-BIOS. Ich bin darauf nicht so sicher, ob es System Management Mode benutzt oder nicht.
Mhm.
Ja, gute Frage. Muss ich mal nachschauen.
Okay. Was habt ihr noch vor für die Zukunft? Was fehlt bei euch noch? Was müsst ihr noch machen?
Wir wollen natürlich sehr gern, also jetzt haben wir von AMD schon sehr gute Unterstützung bekommen.
Ja.
Wir sind seit ziemlich lang schon gute Freunde mit AMD, wir haben gute Kontakte gehabt.
Mhm.
Jetzt unterstützen die Coreboot wirklich so voll, komplett. Das macht Spaß. Wir wollen natürlich sehr gern mit den Mainboard-Herstellern sehr gerne mit dem Mainboard-Hersteller auch reden und, ja, und Freunde werden. So.
Mit wem? Habt ihr mit Intel Kontakte?
Ja. Ja. Intel schwierig, also ab und Intel-Repräsentanten. So. Ja. Und die insbesondere die für die Desktop- und Server-Produkte sind es ist halt wirklich schwierig, Dokumentation zu bekommen. Die wollen es nicht gern ausgeben. Mhm. Intel Embedded ist ein bisschen besser, weil die ziemlich klein sind. Und die wollen sehr gern so viele Chips wie möglich verkaufen.
Ja.
Also die sind mehr offen.
Aha.
Aber ja, das ist auch ein bisschen schwieriger.
Okay. Also da kann ich euch noch viel Erfolg wünschen bei eurer weiteren Arbeit im Coreboot. Und Danke. Wer das mal machen will, wo kann er sich hinwenden, wer da Näheres erfahren will? Internetseite, E-Mail-Adresse, Mailingliste?
Internetseite auf jeden Fall, coreboot.org.
Coreboot.org, ja.
Wir sind auch im... Mailingliste gibt es auch Info über auf der Seite.
Über coreboot.org kann man sich da anmelden bei der Mailingliste.
Also die Mailingliste heißt coreboot@coreboot.org.
Mhm.
Wir haben einen IRC-Chat auf Freenode.
Auf Freenode, ja. Wo wir auch sind. Ne? Also da kennen die Radiotuxer sicher aus, Freenode. Und der heißt wie, der?
Der heißt einfach Coreboot.
Ah, also geht auf Coreboot, könnt ihr im Chat nochmal mit den Jungs hier sprechen.
Oder und hier auf Linux-Tag.
Auf den Linux-Tag kommen, euch schnell was raufflashen mit dem Flash-ROM. Der Sven ist ja auch schon gerade gekommen. Vielleicht können wir ihn gleich noch hinten dran. Der Karl Daniel für mich. Karl Daniel, vielleicht können wir ihn gleich noch hinten dran nehmen. Ich mache mal kurz eine Musik. Ich bedanke mich jetzt beim Sven und beim Peter.
Dankeschön.
Für diese interessanten Ausführungen, die sehr hardware-nah waren, was mir immer sehr angenehm ist, weil man das anfassen kann. Software ist so weich, ist so schwabbelig. Okay.